Radio Ravnica, Folge 222. Heute mit überraschend vielen Previews für Ende des Jahres. Wir haben zum einen Ravnica Remastered Previews, dann schauen wir auf Murders at Karloff Manor und zu guter Letzt haben wir noch einen Abschluss mit Doctor Who, wo es noch mehr Doktoren gibt für eure Doctor Who Decks anscheinend. Mit mir dabei ist heute Tim, der auch diese Woche Mark vertritt. Wie geht's dir denn, Tim? Und willkommen.
Hallo. Es geht mir wunderbar. Meine Stimme klingt furchtbar. Das müsst ihr verzeihen. Aber ansonsten geht's mir sehr gut und ich freue mich, hier mit Robin mal wieder zu sitzen.
Ja, absolut, wirklich. Wir hatten letzte Woche ein Video aufgenommen auf deinem Kanal, auf Tim Gettke, auf dem YouTube-Kanal, und haben aus Versehen einen Podcast gestartet, der MTG Aluhüte heißt. Also, wenn ihr mehr von...
Ja, das könnt ihr euch direkt danach mal reinziehen.
Genau. Da haben wir über ein paar Themen gesprochen. Das war eigentlich ziemlich witzig. Also schaut da gerne auf seinem Kanal auch vorbei. Du machst ja auch sehr viele News-related-Content, Meinungsstücke und generell so ein bisschen einfach so Talk und Mind-Dump-mäßig Content.
Oh ja, also ich hab grad was aufgenommen und es ist das erste Video, wo ich davor zu mehreren Themen Content Warning machen musste, weil es um ganz, ganz viele Schweinereien geht.
Oh wow.
Also wenn ihr das jetzt hört, ich weiß nicht, wann das rauskommt, aber dann ist mein Video schon da. Das könnt ihr dann euch auf jeden Fall angucken.
Genau, auf jeden Fall. Verlinkung zum Kanal ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung und schaut da gerne mal vorbei. Aber bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis, dass auch diese Folge gefuelt ist von Holy, dem Energy Drink und Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt auf weareholy.com/Radio Ravnica euch anschauen, was es so alles so gibt. Für verschiedene Geschmackssorten zu Weihnachten gab es da nochmal einen fetten Restock. Und das Beste ist, ihr könnt mit Ravnica 10 10% sparen auf euren Einkauf. Und wenn ihr das erste Mal bei Holy einkauft, mit Ravnica 5 ganze 5 Euro sparen. Und das Allerbeste ist, ihr unterstützt uns damit auch noch indirekt. Das heißt, ein kleiner Prozentteil von eurem Einkauf geht auf unsere Kappe. Und wir können uns davon eben Technik, Programme und all diese andauernd anhaltenden Kosten ein bisschen finanzieren. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und auch vielen Dank an Holy an der Stelle. Und ich würde da mal sagen, springen wir doch mal ins erste Thema, und zwar Ravnica Remastered Previews. Wir haben in einem Video vom guten Prof von Tolarian Community College, der hat ein, ich will immer Shut Up and Play, aber es heißt ja Shuffle Up and Play, aufgenommen.
Shut Up and Play.
Shut Up and Play. Ein Commander-Gameplay aufgenommen, wo jedes Commander-Deck quasi 10 Previews beinhaltet von dem neuen Ravnica Remastered Set. Kurze Frage an dich, Tim. Hast du Bock auf Ravnica Remastered? Ist das was dich abholt? Oder sagst du, keine neuen Karten? Das interessiert mich eigentlich eher nicht.
Ich finde das ganz besonders toll. Ich finde es sehr, sehr gut und erfrischend, dass es keine neuen Karten gibt.
Ja.
Weil man ist ja so ein bisschen in so einem Perpetual Hype irgendwie gefangen, dass immer neue Sachen angekündigt werden. Und ich finde es sehr, sehr gut, so ein Remastered-Set rauszubringen, wo ich mir eben nicht jeden Tag angucken muss, was sind die neuen Spoiler, sondern es ist immer, okay, das kenne ich schon. Ich muss mir nicht irgendwie 20 Zeilen Text durchlesen zu einer neuen Karte und mir überlegen, wo würde die reinpassen, in welches Deck, sondern was hier passiert ist, es werden Karten, die ich bereits kenne oder die wir bereits kennen, gereprintet. Und werden dadurch wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Und da freue ich mich immer drüber. Sowas wie Cyclonic Rift oder so.
Oh ja.
Oder die Schockländer gehen in jedes Deck.
Ja.
Ne? Schockländer spielst du in jedem Format, in dem sie legal sind.
Das auf jeden Fall. Und das sind eigentlich auch schon die zwei, ich würde sagen, größten Reprints, die das Set bisher unseres Wissens nach eben anbietet. Das sind wirklich halt die vollen 10 Shocklands reprinted in Rare. Das Ganze wird es geben in Form von Draft-Boostern, aber auch Collector-Boostern. Also ich habe so ein bisschen im Gefühl, zumindest was ich so von Collector-Boostern und wie gerne die gerippt werden, auch schon gesehen haben, dass wir echt in Shocklands schwimmen werden in Zukunft. Zumindest in der normalen Version. Denn was dieses Set neu und besonders macht, ist, es gibt von ganz vielen Karten eine Borderless Anime-Version in Anführungszeichen. Also die Shocklands sind jetzt nicht bezeichnend Anime gezeichnet. Und vor allen Dingen aber auch Old Border Shocklands, wo ich mir echt sicher wäre, dass wir die schon mal bekommen haben. Aber nee, das ist das erste Mal, dass wir Old Border Shocks bekommen. Ist das was, was.
Es gab Old Border Fetchlands in Modern Horizons.
Das war 2. Das, genau.
Das, daran denkst du wahrscheinlich.
Die kann man jetzt perfekt mit den Old Border Shocks ein bisschen pairen. Was sagst du denn zu den neuen Artworks und zu dem Old Border Treatment für die Shocklands?
Ich bin sehr großer Fan von Old Border, vor allem Old Border Lands. Also für mich ist es ganz klar, wäre das ein Upgrade, wenn ich irgendwie ein Old Border Shockland in die Hände bekomme. Und ja, wir müssen mal gucken, wie teuer die dann sind.
Ja.
Also ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bedarf an Shocklands, weil ich tatsächlich einige davon habe für diverse Decks und meine Commander-Decks und so. Ich habe eigentlich genug Shocklands, also ich müsste nicht unbedingt mir welche nachkaufen. Aber wenn man welche aufmacht, ich weiß gar nicht, gibt es da ein Pre-Release?
Wahrscheinlich nicht. Es kommt von Laden zu Laden an. Also ich glaube nicht, dass es halt im großen Stile geplant ist. Also ich bin mir ziemlich sicher.
Es gibt kein Pre-Release-Paket.
Genau, das gibt es nicht.
Sondern es gibt vielleicht ein Sealed irgendwie.
Genau, oder halt ein Draft wahrscheinlich. Also ich denke mal, sie werden so ein bisschen, ich glaube bei Dominaria Remastered war es auch so, dass halt Local Game Stores halt Remastered Drafts angeboten haben, wo man dann zumindest 3 Draft Booster bekommt und jetzt aber keine Promo oder so. Und ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite sind die Remastered-Produkten auch jetzt Dominaria Remastered. Das war so im letzten Jahr oder in diesem Jahr, muss ich ja sagen, war ja Anfang des Jahres, war es halt wirklich so ein Ding, worauf ich mich richtig gefreut habe. Also waren ja auch richtig coole Reprints drin und so weiter und auch diese ganzen Old Border Specialty Frames. Und auf der einen Seite finde ich es halt cool, dass so die Produktpalette reduziert ist, dass es halt wirklich nur Draft- und Collector-Booster gibt und sonst nichts. Keine Commander-Decks, keine Set-Booster, keine Special-Gift-Bundle-Geschichten oder sowas. Auf der anderen Seite fehlt dann schon so ein Pre-Release und fehlt dann schon so ein bisschen so dieses alles klar, ich habe hier mein Pre-Release-Kit und kann vielleicht noch eine geile Promo aufmachen. Ich weiß nicht, würdest du dir davon mehr oder so weniger wünschen bei diesen Remastered-Sets?
Ich bin da so zwiegespalten wie du tatsächlich auch. Ich bin kein großer Fan von diesem ganzen Booster-Fun-Zeug. Ja. Also ich finde Collector-Booster sind nicht gut in dem, was sie sind. Mhm. Ich finde es sehr gut, dass es diese ganzen anderen Treatments von Kartenrahmen und so gibt. Mhm. Das finde ich sehr gut. Aber ich finde die Preisbarriere, die so ein Collector-Booster einem aufbürdet, die finde ich ganz furchtbar. Und deswegen bin ich da kein großer Fan von. Meiner Meinung nach müsste das einfach alles in Draft-Boostern drin sein.
Ja.
Aber wie wir alle wissen, Draft-Booster werden ausgefadet.
Ja.
Wird es nicht mehr geben in den nächsten Sets. Und die werden mit den Playboostern zusammengelegt zu sogenannten Playboostern, weil niemand mehr Draft-Booster kauft.
Ja.
Und warum kauft niemand mehr Draft-Booster? Weil die ganzen geilen Treatments da nicht drin sind.
Ja.
Und das ist so ein bisschen so ein hausgemachtes Problem. Ne? Also
voll.
Ich wäre dafür, es würde weniger Booster geben. Aber deswegen ja nicht unbedingt weniger tolle Kartenvariationen. Weil das finde ich sehr, sehr schön. Ich bin da der Meinung, dass es eins der großen Stärken von Magic ist, dass wir unsere Decks, auch wenn wir alle die gleiche Liste spielen, darauf anpassen können, was für eine Ästhetik wir schön finden.
Absolut.
Ne? Die einen finden irgendwie Old Border Basics schön, die anderen wollen Full Art Basics haben oder so. Und dass wir das für mehr Karten kriegen als nur für Länder, ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Sache.
Ja, und andere, andere Knallköpfe, das, so wie ich, wir stehen drauf, immer Mismatched Playsets zu spielen. Und so habe ich zum Beispiel meine 3 Liliana of the Veil. Ich habe einmal das Full Art Liliana of the Veil aus Strix, nee, nicht Strixhaven, aber. Wo wurde sie nochmal reprinted? Dominaria United. Genau, da habe ich sie einmal drin. Ich habe einmal die originale Liliana of the Veil und dann die reguläre Version aus Dominaria United. Und das sind meine 3 halbe Playsets. Ich warte eigentlich noch auf ein viertes Artwork von dem Planeswalker, damit ich dann das Playset voll machen kann. Aber ja, du hast recht. Das ist diese Individualität und diese auch diese vielen verschiedenen Artworks, die sind ja auch irgendwie cool und schön anzusehen. Und die machen dann doch noch mal was in so einem Remastered-Set, wo man ja eigentlich meinen könnte, okay, alles schon mal gesehen, macht ja keinen großen Einfluss auf die verschiedenen Formate. Und gerade auch so die Anime-Specialty-Artworks. Also ich sehe jetzt zum Beispiel gerade den Ral Zarek, der da als Borderless-Anime Charakter gezeichnet wurde. Ich finde das schon cool. Ich glaube, so ein bisschen die Kritik an bisherigen Anime-Full-Art-Versionen war, dass es immer so ein bisschen generisch Anime wirkt. Also irgendwie fehlt da so ein bisschen der Charakter. Wobei ich jetzt gerade bei diesen ikonischen Charakteren sagen würde, da reicht mir das eigentlich schon. Ich weiß nicht, wie stehst du denn zu diesen Anime-Artworks?
Also, wenn ich den Charakter erkennen kann, wie jetzt hier den Ral, und sehen kann, ja, das ist Ral, den kenne ich, das ist der Gildenmeister von den Izzet, das ist der Charakter, den ich kenne. Super cool, warum nicht? Auch gerne, keine Ahnung, auch in anderen Artstyles. Hm. Ich bin nicht so richtig drin in Anime, ich schaue sehr, sehr, sehr selten Anime. Und lese sehr, sehr selten Manga, deswegen bin ich mit diesem Artstyle nicht so vertraut. Mit diesen, man könnte es fast Ikonografie nennen, ne? Also diese Bildsprache von diesem Medium liegt mir nicht ganz so sehr, wie es jetzt vielleicht irgendwie bei klassischen Artworks oder so mehr westliche Comiczeichnungen der Fall wäre. Mhm. Aber ich bin dem überhaupt nicht abgeneigt. Das ist nicht mein persönlicher Stil. Mhm. Aber ich finde, warum nicht, möchte das niemandem schlecht machen. Was ich ein bisschen schade finde manchmal, das ist jetzt bei dem Ral Zarek nicht der Fall, aber bei den Karten, die wir im letzten Set oder im vorletzten Set oder so gesehen haben, waren so ein paar dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, die könnte man auch austauschen.
Ja.
Und niemand würde merken, dass es eine andere Karte ist, weil die hatten halt echt wenig damit zu tun, wenn es wirklich nur darum geht, dass irgendwelche Anime-Frauen irgendwie schick angezogen sind und in irgendeiner Pose sind.
Ja.
Weiß ich nicht, warum das jetzt Smothering Tithe sein soll und nicht zum Beispiel Blind Obedience.
Zum oder, Beispiel,
keine
ja.
Keine Ahnung.
Ja.
Das ist irgendwas halt anderes.
Aber ich würde sagen, da liegt der Fehler auch so ein bisschen im Konzept, weil das war ja auch so ein bisschen die Idee, da auch gerade Enchantments in so einem Anime-Stil zu kriegen. Aber darüber haben wir auch sehr viel gesprochen, dass das mal funktioniert und mal wiederum nicht. Und ich würde selbst auch in dem Set die Karten, die wir gesehen haben, auch sagen, dass es Hit und Miss ist, je nachdem, was für eine Karte man sich anschaut. Weil meine persönliche Meinung zum Beispiel, wenn wir uns Aurelia Exemplar of Justice anschauen, das Original-Artwork zeigt ja schon irgendwie eine sehr erwachsene Kriegerin, die halt auch wirklich schon Kampf gesehen hat. Und man hat wirklich so diesen Valkyren-Vibe, wie ich finde, im Artwork sehr zu sehen, im Artwork von Chris Ran. Und im Anime-Artwork weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie das Gefühl, da hat man wirklich so ein bisschen diese so generisches Anime-Gesicht. Und klar, ich meine, sie hat rote Haare, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fehlt mir da dieses, ich glaube, was du meintest, so mit dem Wiedererkennungsmerkmal. Also, das Artwork könnte jetzt auch, keine Ahnung, von einer Feather the Redeemed sein. So. Und ich würde quasi vom Artwork alleine jetzt nicht Aurelia wiedererkennen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen was Hit und Miss ist bei diesen Anime-Artworks, zumindest meiner Meinung nach, dass manchmal wirken sie ein bisschen generisch, wie von irgendwie so einem Handy-Game, wo man sagt, okay, das wirkt ein bisschen shady. Aber manchmal, wie halt wirklich Ral Zarek, da fasst halt irgendwie die Faust aufs Auge. Ich weiß nicht, wie stehst du denn zu der Aurelia? Und vor allen Dingen, haben wir denn die beste Aurelia jetzt in Remastered bekommen? Oder hättest du dir da lieber die alte Aurelia gewünscht?
Ich bin da der gleichen Meinung wie du. Ich finde den Wiedererkennungswert bei der Aurelia, der ist tatsächlich nicht so richtig gegeben, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt Feather nicht vor Augen, da bist du tatsächlich ja der Spezialist.
Stimmt.
Aber diese, das, was halt die Chris Rahn Aurelia so ikonisch macht, ist halt, dass sie eine extrem große und starke Person ist. Die steht, also wir haben eine ähnliche Perspektive tatsächlich in den Zeichnungen. Wir haben eine Froschperspektive, wir schauen von unten, aber bei der Aurelia von Chris Rahn habe ich das Gefühl, das ist eine riesengroße Frau, das ist eine Hünin, die hat einen Körperbau, mit dem sie halt jemanden in zwei Hälften schlagen kann mit ihrem Schwert.
Ja.
Und das glaube ich halt. Und bei der Anime-Version ist das halt nicht so. Also die hat halt tatsächlich da auch die diese Wespentaille und ich glaube das alles nicht. Ich verstehe, dass diese Anime-Girls so aussehen müssen, aber ich finde auch, das sieht nicht aus wie die Figur, die wir jetzt die letzten Sets über immer gesehen haben. Und ja, es ist so ein bisschen generisch. Die Original Aurelia, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht erkennen auf dem Artwork, aber die hat diesen Brustpanzer mit einem Emblem in der Mitte, wahrscheinlich die Faust von den Boros.
Ja.
Und die Anime Aurelia hat halt Bubarme, was halt das schlimmste Klischee ist. Was es irgendwie gibt, weil das halt als Rüstung auch nicht funktioniert.
Ja, und ich sehe auch gerade, ihre Schuhe haben natürlich auch Hacken. Also es ist natürlich im Kampf sehr hilfreich, da so ein paar Zentimeter größer zu sein. Aber ja,
Das ist ein bisschen seltsam.
Ich merke gerade, wie gut es ist, dich dabei zu haben, wenn wir über so Artworks reden. Weil du kannst es genauso ausformulieren, was ich denke, aber mir die Worte fehlen, das so festzuhalten, wie halt eben diese generischen Boob-Armor-Designs im Gegensatz zu halt dieser klassischen Rüstungsgeschichte. Ich hätte wahrscheinlich irgendwas gesagt, so von wegen, irgendwie wirkt Aurelia realistischer und so die Anime-Aurelia so ein bisschen halt bewusst femininer, aber du hast es halt genau genailed, auch mit dieser Körperbetonung und so. Und gut, dass du dabei bist, also wirklich. freut mich, dich an Bord zu haben heute. Also passt wirklich sehr gut. Aber tatsächlich, wir haben
Ob das die beste Aurelia ist, die wir jemals hatten, weiß ich nicht. Ich habe gerade die andere Aurelia gar nicht vor Augen. Ich denke, das ist die wir im letzten Ravnica-Set hatten.
Genau, die ist aus Gilden von Ravnica, die wir jetzt in Ravnica Remastered bekommen. Kurz für alle Podcast-Hörer auch. Es ist die Aurelia Exemplar of Justice, 4 Mana, 2/5 mit Flying und Mentor. Das heißt, wenn sie angreift und eine andere angreifende Kreatur weniger Power hat, bekommt die mit weniger Power versehenen Kreatur +1/+1 Counter. Und sie hat den Effekt, am Anfang des Combats kann man eine Kreatur auswählen. Diese Kreatur bekommt +2/+0 und Trample, wenn sie rot ist, und Vigilance, wenn sie weiß ist. Also kann sich quasi selbst auch hier targeten und dann quasi als 4/5 mit Haste und Vigilance angreifen. Ich habe die noch in Erinnerung aus dem damaligen Standard, wo Gilden of Ravnica eben noch sehr prominent eben da war und auch vor allem legal war. Und die hat schon ordentlich reingehauen. Es gab zu der Zeit echt wirklich so ein Boros-Engel-Agro-Deck, was Resplendent Angel aus Dominaria gespielt hat, dann Aurelia, dann direkt hinterher. Und dann konntest du irgendwie für 7 angreifen in der Luft. Und das war ziemlich krass so. Und ich weiß nicht, ob sie seitdem viel Play gesehen hat oder ob sie sonderlich beliebt ist. So, ich glaube, ich sehe die Aurelia The War Leader, den originalen Aurelia, sehe ich ein bisschen häufiger so in Commander-Decks. Aber was denkst du dazu?
Ich muss mal gerade kurz mir die andere Aurelia angucken. Und ja, du hast natürlich recht. Also gerade preislich auch. Und preislich sagt ja auch viel darüber aus, wie sehr sie gespielt wird.
Ja.
Preislich ist sie da tatsächlich sehr, sehr viel höher als die andere. Oder 2 bis 3 Mal so teuer wie die Exemplar of Justice. Mhm. Und deswegen ja wahrscheinlich auch ein bisschen beliebter. Allerdings ist das, glaube ich, reiner Commander Demand, oder?
Ja,
also
vermutlich.
Ich sehe kein Format, in dem die irgendwie gespielt ist.
Was schade ist, weil ich mochte die Karte schon immer sehr, aber sie ist leider ein bisschen zu langsam für Pioneer. Standard ist sie nicht legal und halt darüber hinaus, Modern ist halt alles ein höheres Power-Level als Pioneer. Deswegen ist es halt wirklich so ein kleines Problem. Das ist vielleicht so allgemein, zumindest von den Previews, die wir bisher gesehen haben, so ein bisschen ein roter Faden, der sich leider durchzieht, dass jetzt zumindest die Karten, die wir gesehen haben, das sind alles ikonische Karten, wie zum Beispiel Niv-Mizzet Parun, wir haben Krenko Mob Boss drin, wir haben Tomic Distinguished Advocate und natürlich Fibblefib, The Lost, Massacre Girl. Das sind alles keine so richtig krassen Reprints, wo man denkt, oh wow, endlich droppen die so ein bisschen im Preis. Was diesen Aspekt halt eigentlich nur reinholt, sind halt die Shocklands in den verschiedenen Versionen und vielleicht halt die Anime-Artworks, wobei wir da halt noch nicht wissen, wie häufig die halt auch da sein werden. Also Glaubst du, das könnte dem Set schaden, wenn einfach so ein bisschen der Reprint-Value, außer jetzt Cyclonic Rift und den Shocklands und diese Special Treatments, so ein bisschen da fehlt?
Ja, definitiv, weil das Set wird ja auch nicht günstig sein. Das werden ja keine 4-Euro-Booster sein.
Vermutlich nicht, ne.
Das werden ja wahrscheinlich eher so 10-Euro-Booster, wenn wir uns angucken, was bei Dominaria Remastered der Fall war.
Ja.
Und Collector-Booster dann wahrscheinlich noch viel teurere Fantasiepreise.
Ja.
Aber wir sehen es auch hier schon wieder. Es geht um die Reprint-Equity. Wir haben eine Karte wie Cyclonic Rift oder Guardian Project,
ja,
die halt einen hohen Price-Tag haben, die sehr, sehr viel wert sind, weil sie halt im Commander gespielt werden. Und wir sehen die hier im Mythic-Slot.
Ja, das fand ich auch krass.
Und Cyclonic Rift ist ja im Original, es ist eine Ravnica-Karte natürlich, aber ist in war eine Rare.
Ja.
Und Guardian Project war auch eine Rare.
Ja.
Und es hätte diesen Upshift nicht gebraucht fürs Limited-Spielen, sage ich jetzt mal so.
Ja, das ist halt allgemein so ein Thema, wo man sich auch denkt, für wen ist das Set jetzt im klassischen Sinne? Also, was sie kommunizieren und was zum Beispiel auch in dem Video von Tolarian Community College rüberkam, da war die Emma Handy, die das wohl leitend begleitet hat und wirklich das Ziel hatte, das beste Ravnica-Draft-Erlebnis zu kreieren. Da nimmt man natürlich so ein bisschen raus, alles klar, dass du willst halt hier ein geiles Draft-Erlebnis haben. Und vielleicht hätte da zu viele Cyclonic Rifts in den Limited Pools tatsächlich geschadet, wenn alles die ganze Zeit gebounced wird und ein Spiel endet niemals. Auf der anderen Seite ist es ja, gäbe es, glaube ich, Remastered-Sets oder Master-Sets allgemein nicht, wenn es nicht den Nutzen von Reprints gäbe. Also, das ist halt so ein bisschen, wo sich beide Philosophien, würde ich mal sagen, so ein bisschen gegenseitig aushebeln, weil man dann irgendwie sagt so, die einen wollen halt Cyclonic Rift und Shockland Reprints für ihre Commander-Decks haben oder für Pioneer, whatever. Und die anderen wollen halt ein Draft-Erlebnis haben. Aber was wir jetzt auch mit der Richtung von Draft-Boostern sehen, dass das letzte Draft-Booster-Set sein wird, mit neuen Play-Boostern, die das so ein bisschen fusionieren, ja, zeigt ja auch, dass vielleicht nicht so der Demand so da ist fürs Draften. Also vielleicht sollte man dann die Sets auch ein bisschen anders anpassen, oder?
Das denke ich auch. Also ich finde, man könnte ja, wenn man sagt, wir haben sowieso unterschiedliche Booster, wir haben die Play-Booster zum Draften und wir haben die Collector-Booster zum Aufreißen.
Ja.
Dann macht doch, wenn das für den Draft halt schlimm wäre, dass Cyclonic Rift eine Rare ist, anstatt eine Mythic, weil wir sie doppelt so oft sehen würden, dann macht die doch als Rare in die Collector-Booster rein.
Ja.
Warum muss ich die da denn so selten aufmachen?
Aber dann wäre wahrscheinlich auch das Argument, oder da könnte man wahrscheinlich auch kritisieren, dass sie dann wieder Specialty-Kram, der was wert hat, aus den Draft-Boostern rauszieht. Also ich glaube, ich stimme dir zu, dass das eine sinnvollere Idee wäre, wenn man wirklich Bedenken hätte um das Zerstören von einem Limited-Format. Aber ja, gleichzeitig wirkt es halt auch einfach ein bisschen greedy, da diesen Upshift auf Mythic zu haben von zwei sehr beliebten Commander-Karten, die auch zufälligerweise neben den Shocklands so die höchste Preise irgendwie verlangen.
Ja.
Wobei ich halt zumindest froh bin, dass die Shocklands tatsächlich in Rare sind. Also da bin ich auch zum Beispiel komplett fein mit den verschiedenen Versionen. Da darf gerne die Old Border und die Full Art Version, die dürfen gerne meiner Meinung nach 10-mal so teuer sein, solange es irgendwie bedeutet, dass wir, keine Ahnung, 4 bis 5 Euro Shocklands haben. Weil dann kann man halt auch wirklich sagen, hey, Pioneer, kannst halt ohne Probleme einsteigen, gibst irgendwie 20 Euro für dein Playset Shocklands ein und kannst direkt loslegen mit dem Deckbau. So, das wäre halt großartig, meiner Meinung nach.
Ja, das ist leider zu teuer. Ich finde es auch ein bisschen frech. Ich sehe gerade hier, dass wir Dreadbore haben zum Beispiel im Rare-Slot.
Ja.
Und wir hatten in Return to Ixalan, wollte ich gerade sagen, Lost Caverns of Ixalan, hatten wir ja einen Strictly Better Dreadbore in Molten Collapse.
Ja.
Und das war eine Rare. Und jetzt haben wir hier in diesem Premium-Set, was wahrscheinlich auch Premium kosten wird, haben wir eine schlechtere Karte in einem Rare-Slot. Also da hätte ich mir zum Beispiel einen Downshift gewünscht.
Ja.
Warum kann man das nicht in einem Uncommon-Slot machen. Machen wir damit ein Limited-Format kaputt, indem wir mehr Antworten auf Planeswalker haben? Ich glaube eher, dass das helfen würde.
Ja.
Weil Planeswalker meiner Meinung nach Limited-Sets kaputt machen. Und je mehr Antworten wir in Common und Uncommon auf Planeswalker haben, desto besser ist ein Limited-Format, meiner Meinung nach.
Ja, also ich stimme dir da komplett zu. Also,
und, ja, also
gerade mit sowas hätte man wirklich das einfach von der Availability her einfacher machen können. Aber gibt's denn von den Previews, die wir bisher haben, gibt's denn da Reprints, auf die du dich besonders freust? Jetzt vielleicht nicht aus einem finanziellen Rahmen her, sondern mehr aus so einem ikonischen, nostalgischen Grund her?
Ich freue mich immer über neue Niv-Mizzets. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, ob die irgendwie anders formatiert sind, aber ich bin immer auf der Suche nach Niv-Mizzets mit besonders viel Lines of Text für mein Alexander Clemmel-Deck.
Das ist großartig, ja.
Deswegen muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie ein Upgrade finde. Vielleicht mit einer Anime-Version oder so, habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Ja.
Ja, ansonsten keine Ahnung. Also ich würde es richtig gerne im Limited spielen, weil da sind ein paar coole Karten dabei. Ich denke, es wird ein großartiges Format sein für Limited. Ich habe bloß die Befürchtung, dass ich es mir nicht leisten können werde, mehr als einmal oder so das zu draften. Das ist ein bisschen schade.
Vermutlich.
Ansonsten, ich freue mich total über Signet Reprints.
Mhm. Ja.
Das ist immer gut. Weil kann man auch in jedem Commander-Deck spielen, ne? Braucht man immer. Brauchst immer Signets. Genau wie Farseek oder solche Sachen. Mhm. Lightning Helix Reprint ist auch großartig für mehrere Competitive-Formate auch.
Ja, ich mag persönlich den Old Border Arclight Phoenix, den sie schon relativ früh gedroppt haben. Weil das ist halt zumindest mal ein neuer Frame von dem originalen Artwork. Wir hatten sonst nur die 30th Anniversary Countdown Kit-Geschichte, wo so ein ziemlich cooler Full-Art-Arclight-Phoenix drin ist. Also, vielleicht, wir haben ja noch nicht alle Karten gesehen, vielleicht gibt's ja vom Arclight-Phoenix sogar noch eine Full-Art-Variante, die jetzt noch nicht angekündigt
worden ist. Vielleicht gibt's eine Anime-Variante.
Das wäre halt richtig geil. Also, ich glaube, darauf hätte ich wirklich Bock. Also, mein Arclight-Phoenix Pioneer-Deck braucht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Bling. Ansonsten, ich freue mich halt wirklich mega auf diese ganzen, dann doch ikonischen Charaktere. Also, ich habe ja eben schon gesagt, so eine Aurelia, Exemplar of Justice. Ich habe es geliebt, halt früher Standard mit ihr zu spielen. Und klar, Constructed werde ich sie wahrscheinlich nicht mehr spielen können, aber vielleicht ziehe ich sie ja im Limited und kann Boros legionsmäßig anderen Leuten auf den Deckel geben. So. Und ich glaube, was auch ziemlich spaßig sein könnte, wäre halt so ein Ravnica Remastered Cube oder so, entweder Commander-Decks oder wirklich 60-Karten-Decks den Gilden entsprechend zu bauen. Weil wenn du schon so ein Best-of-Set hast, dann daraus irgendwie den Draft scharf zu nehmen oder die Karten, wenn sie günstig sind, und dir ein Rakdos-Deck zu bauen, ein Azorius-Deck zu bauen, ein Boros-Deck zu bauen. Ich glaube, das kann ziemlich cool sein. Wie damals die Guild-Kids, die ist ja auch zu
Darauf wollte ich gerade hinaus, genau. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass wir sowas nicht sehen, weil das wäre ein guter Einstieg für Leute, wenn sie sagen, ja klar, ich kaufe mir jetzt ja aber nicht irgendwie Booster und baue mir da draußen ein Deck, sondern mach doch neue Guild-Kids, weil es sind ja eh nur Reprints.
Absolut.
Die auch damals die Guild-Kids waren.
Und die Guild-Kids waren wirklich super. Also die Basic Lands nutze ich immer noch in meinem Feather-Deck, die nutze ich immer noch in meinen Pioneer-Decks. Ja. Die sehen so schön aus. Teilweise die Foils mit diesem Gilden-Logo unten in der Textbox, das ist super, mit dem Watermark, das ist richtig, richtig gut. Also ich persönlich freue mich.
Das werden wir jetzt hier auch wieder bekommen, denke ich mal. Also die Karten haben ja, zumindest wenn sie von einer Gilde sind, auch alle ihr Gilden-Wasserzeichen, also die Shocklands zum Beispiel. Von daher, ich denke, das wird bestimmt sehr, sehr schön aussehen in Foil, wenn die das so machen wie bei den Gilden-Kids.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Genau. Ansonsten, da war doch auch noch so ein Pin dabei. So ein schöner Metallanstecker von der Gilde.
Ja.
Das war einfach gut.
Das war einfach ein nettes kleines Ding. Ja. Schade, dass sie das nicht auch mal in der Art irgendwie bringen. Aber vielleicht eines Tages mal. Ich persönlich freue mich aber trotzdem mega auf Ravnica Remastered. Ich hoffe und bete noch ein bisschen auf ein Feather Reprint, hoffentlich mit neuem Artwork, weil das alte ist ein bisschen weird. Man kann nicht so ganz identifizieren, wo Kopf und wo Füße sind. Aber Wie seht ihr das mit Ravnica Remastered? Freut ihr euch auf das neue Set im nächsten Jahr? Oder sagt ihr Magic Overload, das sind zu viele Produkte, ich skippe das dann doch eher mal? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit noch mehr Previews. Denn wir haben überraschenderweise zu Murders of Karloff Manor jetzt schon Informationen bekommen zu dem Set. Hintergrund ist, dass es immer so ein paar Wochen bis, ich glaube, 2 Monate vorher eine erste Information gibt, meistens für die Retailer. Und man hat sich dann irgendwann gedacht, komm, die Informationen sind sowieso da, bevor wir das irgendwie leaken, können wir das auch einfach offiziell ankündigen. Deswegen haben wir einen Artikel bekommen von Wizards of the Coast. A First Look at Murders of Karloff Manor. Ein neues Ravnica-Set, passend zu dem Ravnica Remasters, worüber wir eben gesprochen haben. Bringt aber quasi diese Karten jetzt ins Standard und damit auch Pioneer und Modern. Also hier wird sich tatsächlich an der Legalität was ändern. Das Konzept quasi, wir haben zwar Return to Ravnica, aber eigentlich ist es nur so ein Hintergrund-Thematik. Wie findest du diese Herangehensweise, dass man sagt, okay, wir machen jetzt nicht das klassische Ravnica mit den Gilden, sondern wir haben quasi einen ganz anderen Plot und bauen Ravnica-Charaktere da drum herum?
Ich finde das sehr, sehr gut. Also das ist ja was sie quasi mit den Planeswalkern machen, dass sie sagen, wir haben diese wiederkehrenden Charaktere, die ihr cool findet, und wir besuchen mehrere Szenarien damit, die tauchen immer wieder auf. Aber wir können mehrere Welten oder mehrere Genres quasi abdecken mit unseren bekannten Figuren.
Ja.
Und dass das jetzt nicht die Sherlock Holmes Plane ist, sondern halt auf Ravnica spielt, aber halt dieses Detektiv-Genre, dieses Crime-Noir-Genre abdeckt auf Ravnica. Ich finde das gut, warum nicht?
Ja.
Also ich hätte es nicht unbedingt gebraucht auf Ravnica. Es ist ein bisschen, also keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie sehr das da reinspielt, dass das auf Ravnica ist. Mhm. Aber es ist natürlich schön, weil so kriegen wir mehr von den Charakteren, die wir halt aus Ravnica schon kennen. Unter anderem Massacre Girl. Ich bin sehr froh, dass wir Massacre Girl.
Ja.
Das Ding ist ein Murder Mystery.
Ja.
Einer der Charaktere heißt literally Massacre Girl.
Also das muss ja fast schon Red Herring sein, oder? Also es muss ja fast schon so ein bisschen zu sehr on the nose sein. oder sie machen halt so den doppelten Boden, dass sie sagen so, Massacre Curl kann es ja gar nicht sein, und dann ist es aber trotzdem am Ende.
Ja,
ich bin immer gespannt, was sie so, also wie sich das Mystery tatsächlich aufbaut, weil ich muss halt sofort mit Schrecken daran zurückdenken, was wir mit March of the Machines hatten, wo es heißt, das wird das große Epic-Set, wo wir einen Krieg mit Phyrexia haben, die Invasion, jeden Plane und die Mutter von dem. Und dann war das aber so in einem Atemzug schon wieder auserzählt. Und es war so, ganze Invasion und Phyrexia, da sind tot.
Ja, das war ein bisschen antiklimatisch,
das
war dann in 5 Sekunden vorbei.
Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie es halt jetzt bei Murders of Karloff Manor vielleicht ein bisschen mehr, also wie cool wäre es, wenn man zum Beispiel, wenn man alle Karten hat, das nicht offen ist, wer jetzt der Mörder ist. Und hattest du in Artworks, in Textclues so halt quasi verstecken musst. Es gibt zum Beispiel so Sachen wie im Reddit hat schon mal jemand gesehen, dass in den Pre-Release-Paketen, dass bei dem Spin-Down-Würfel, der da drin ist, da ist die Nummer 16, ist nicht auf dem Würfel. Und alle denken ja jetzt schon, okay, was könnte das denn für einen Hinweis bedeuten? Und ich finde, genauso ja, muss man eigentlich mit so einem Set rangehen, ne?
Das ist interessant. Ich finde sowas ist eine sehr, sehr gute Sache. Wir haben ja das Internet. Es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie das nicht gäbe, diese Schwarmintelligenz. Genauso, wir haben in unserem Aluhüte-Ding darüber geredet, über die Schwarmintelligenz, wie gut sie darin ist, Formate zu lösen. Wie gut sie darin ist, irgendwie Broken Combos zu finden. Und ich denke mal, sie ist auch genauso gut darin, irgendwie solche Mystery-Sachen aufzudecken.
Mhm.
Und wir haben ja in diesem Artikel eine Überschrift, die heißt A Puzzling Twist. Und es geht so ein bisschen darum, dass in und um dieses Set herum auch immer wieder Rätsel zu lösen sein werden.
Yeah.
Auch teilweise in der realen Welt.
Mhm.
Also irgendwie wird es mehrere Rätsel zu lösen geben, anscheinend, so wie ich es verstanden
okay,
habe.
Okay, okay. Ich bin mega gespannt. Also es gibt ja schon so ein paar.
Du kannst Dinge aufdenken, die zu etwas Größerem führen.
Ah, okay.
Also irgendwas wird ja da sein.
Ich denke auch. Also ich bin gespannt, was sie machen. Denn sie haben ja schon echt wieder einiges vollgepackt. Und wenn sie das halt mit Sinn füllen können, mit verschiedenen Clues, dann macht es halt deutlich mehr Sinn, als dass wir jetzt schon wieder 3 verschiedene Frames bekommen. By the way, wir kriegen in dem Set 3 verschiedene Frames. Wir haben einmal den normalen Magic Frame, dann haben wir einmal ein Showcase Magnified, wo das so ein bisschen aussieht wie durch so ein Fantasy, durch so eine Fantasy-Lupe geschaut. Dann gibt es einmal den Showcase Dossier, wo es quasi wie so eine Akte der Charakter dann aufgezeigt wird. Also auch der Flavortext, wenn es denn einen gibt, der ist dann so ein bisschen eher beschreibend, als ob jemand halt eine Akte angelegt hat, zum Beispiel zum Bojack Investigator. Und dann gibt's noch zu den Guild-Leadern, die in dem Set auftauchen, gibt's dann eine Ravnica City Showcase, den wir auch schon aus March of the Machines quasi kennen. Also das mit den Türmen links und rechts, wo das alles so ein bisschen so städtisch quasi umringt ist. Und ich meine, da zum Beispiel haben sie bei den Dossierkarten haben sie zumindest schon von einer Karte, den Alquist Proft Master Sleuth, gibt es eine Invisible Ink Version, die, wenn du sie mit UV-Licht anleuchtest, bekommst du quasi Zusatzinformationen drauf. In diesem Fall steht zum Beispiel von ihm draufgeschrieben Legendary Creature Human Detective, also es steht auf jeder Karte drauf und darunter dann but of course, handsome genius. Und dann so ein paar Zeichnungen quasi da drunter gemalt. Also, ja. Wenn sie damit wirklich was anfangen mit diesen ganzen verschiedenen Versionen und man wirklich einen Mehrwert draus zieht, dann finde ich das cool. Auf der anderen Seite bleibe ich bei meiner alten Meinung, dass ich so ein bisschen denke, diese ganzen Frames, die verwässern das Sammelgefühl und sind ein bisschen zu viel in zu kurzer Zeit. Wie stehst du denn zu den ganzen verschiedenen Frames, Artworks und Zusatzinhalten?
Ich habe ja gerade auch schon bei Ravnica Remastered angeführt, dass ich eigentlich das gut finde. Je mehr verschiedene Versionen einer Karte, desto besser, weil sich verschiedene Personen dann darin wiederfinden können. Ich finde zum Beispiel diesen Ravnica City Frame finde ich zum Beispiel nicht so schön, würde ich nicht spielen. Da hätte ich lieber den normalen Frame. Allerdings diese Akte, die so aussieht wie, ich habe jetzt hier Informationen gesammelt über diese Person. Das finde ich super. Das ist so flavorful einfach in diesem Set. Mit diese Invisible Ink Sache, das ist einfach cool.
Ja.
Ich finde, das hätten sie nicht ankündigen dürfen.
Das wäre echt witzig gewesen.
Ich finde, das hätte man rausfinden müssen durch Zufall, wenn du irgendwie unter Schwarzlicht gehst mit der Karte oder so. Und wie geil ist das denn? Dann werden alle hinrennen und in ihren Karten kramen und das nachprüfen, ob sie so eine Karte haben.
Ja.
Das wäre viel cooler gewesen, wenn sie es nicht gesagt hätten.
Ja, das stimmt.
Weil das ist was, das möchte ich selber rausfinden. Oder da möchte ich im Internet ein Thread lesen, wo spekuliert wird, dass es das gibt und alle sagen, ich habe bei mir geguckt, das ist nicht so oder so.
Das wäre wirklich witzig gewesen, wenn sie das halt im Geheimen gelassen hätten. Das ist vielleicht so eine Story,
so
wie,
so eine vertane
wie irgendwie bei irgendwelchen Speedrunnern von irgendwie Donkey Kong Country 64, wo es irgendwie 20 Jahre später findet man die letzte Münze, die man irgendwie nie gefunden hat. Und dann stell dir vor, so 2 oder 3 Jahre später hat man gesagt, übrigens, in Murders of Call of Manor, wenn du da UV-Licht reinstrahlst, hast du Zusatzinformationen und alle nur so, what? Das wäre halt richtig witzig gewesen, das stimmt.
Ich verstehe, dass das irgendwie eine Marketing-Sache ist. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja etwas, das in der Art ist, was sie nicht ankündigen. Mhm. Kann ja sein, das wissen wir ja jetzt noch nicht.
Ja.
Aber das wäre was gewesen, wo ich, wenn es nichts anderes in der Richtung gibt, gesagt hätte, lass das mal bitte unter Verschluss.
Ja.
Das ist viel cooler, wenn Leute das herausfinden, weil da fühlt man sich dann wirklich wie ein Detektiv.
Absolut. Zur ja. Produktpalette übrigens. Also wir haben ja schon auf die Playbooster so ein bisschen hingewiesen. Das heißt, Draft und Set Booster gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt Playbooster. Das heißt, es gibt zu Murders of Carl of Manor ein Playbooster-Display. Wir haben darüber hinaus noch Collector-Booster-Display. Es gibt wieder Commander-Decks, 4 Stück an der Zahl. So wie ich das sehe, ein Boros, ein grün-weiß-blaues, ein Dimir und ein rot-grün-weißes. Die Themen müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich sehr viel Mystery-Kram und so. Dann gibt's natürlich ein Bundle, was diesmal dann auch kommen wird mit 9 Playboostern. Und ganz spannend, eine Ravnica-Cluedo-Version, was nicht eine Cluedo-Version ist, die auf Ravnica spielt, sondern ein komplett neues Ding, was 8 Ravnica Cluedo Edition Booster beinhalten wird, 21 sogenannte Evidence Cards, ein von 10 möglichen Foil Shockland Varianten mit neuen Artwork, dann gibt's so Infoscreens, ein Notepad und halt einfach wie so ein Brettspiel quasi. Und also ich bin ehrlicherweise sehr überrascht, was wir jetzt damit bekommen. Also es wirkt wie das Weirdeste, was ich seit langem so als Beschreibung gelesen habe, vor allen Dingen, weil wir noch nicht wissen, wie es halt funktionieren wird. Also es gibt halt diese Cluedo-Booster, die da drin sind. Es gibt auf jeden Fall auch hier wieder ein Shockland-Reprint in diesem Produkt, aber man kriegt pro Box nur 1. Wird es dann so ein Limited-Ding sein, wo du quasi für jedes Mal, wo du spielst, musst du eine neue Box kaufen? Oder ist das ein Brettspiel? Ich weiß nicht, was machst du aus der Ankündigung von dieser Ravnica Cluedo Edition? Ja,
das ist interessant, ne?
Ja.
Das ist interessant, weil wir wissen ja gar nichts darüber, wie sich das spielt. Ich find's natürlich schön, dass Shocklands reprinted werden. Ja. Wir hatten es gerade schon bei Ravnica Remastered. Shocklands werden reprinted, diesmal in einer Borderless-Version. Warum nicht? Also das ist gut. Allerdings, ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ob diese Booster quasi random sind und du dann dadurch nur einmal spielen kannst, oder ob die Karten, die du fürs Spiel brauchst, quasi gesetzt sind und die Booster, die da drin sind, einfach nur Booster sind quasi.
Ja.
Die man auch noch aufmachen kann, falls man noch Magic spielen möchte.
Ja.
Das ist ein bisschen komisch. Kannst du dich erinnern an das andere Brettspiel, was Magic damals rausgebracht hat?
Meinst du so
zu Duel of the ersten Ixalan?
Ach nee, du meinst Explorers of Ixalan.
Nee, ich meine Explorers of Ixalan.
Ja, das war auch super weird.
Und da war es meiner Meinung nach so, dass das nicht random war, sondern dass das quasi so vorgefertigte Decks waren. Aber korrigiert uns gerne in den Kommentaren, weil sicher bin ich mir da nicht.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen auch korrigiert uns gerne Wizards of the Coast. Also wir hätten schon ganz gerne irgendwie mal mehr Informationen zu so einem Produkt, wenn ihr das ankündigt. An sich halt, ich meine, spannend für Spieler ist natürlich, in dieser Cluedo-Edition sind individuelle Karten drin, die ein eigenes Set-Symbol haben, die zu einem eigenen Set gehören. Wir haben hier zum Beispiel Senator Peacock, eine 5-Mana, 3 generische, 2 blaue, 3-4 Legendary Creature Human Advisor mit dem Text, dass Artefakte, die man kontrolliert, sind gleichzeitig Clues und also zu ihren anderen Typen und Fähigkeiten, die sie haben, und haben dementsprechend auch für 2 Mana Sacrifice das Artifact Draw Card. Und wann auch immer man einen Clue sacrificed, kann eine Kreatur nicht blocken für diese Runde. Also so ein bisschen quasi ein Mono-Blue-Commander für so ein Clue-Token-Deck, beziehungsweise seine Artefakte werden zu Clues. Und das hat auch wieder diese Frage mit der Availability. Also wird es diese Karte jetzt nur in diesem Cluedo-Set geben? Sie haben die Universes Beyond Dreieck-Symbol unten. Ja. Also es ist irgendwie auch ein Universes Beyond, aber ich weiß nicht, ich kenne keinen Senator Peacock Charakter in Cluedo, aber ich habe auch fairerweise noch nie Cluedo gespielt, also ich habe einiges an Fragen, was dieses Set angeht und ob es das halt jetzt
ich glaube, das sind Cluedo Charaktere, also diesen Colonel Mustard oder so, den es da gibt, das ist auf jeden Fall ein Cluedo Charakter und genau, aber es würde mich interessieren, ob es Universes Within-Karten geben wird.
Müsste es eigentlich, ne?
Also Versionen von diesen. Naja, müsste es eigentlich, ich weiß es nicht genau, weil das ist ein bisschen undurchsichtig, nach welchen Kriterien Universes Within gemacht wird, wenn wir eine Secret Lair kriegen, wie von den Walking Dead Charakteren, wo damals mechanisch einzigartige Karten drin waren, hat Wizards gesagt, ja, da kriegt ihr was von. Aber zum Beispiel, wir haben ein komplettes Set an Warhammer Commander Decks bekommen und ein komplettes Set an Doctor Who Commander Decks. Ich glaube nicht, dass da Universes Within Varianten von diesen Karten jemals auftauchen werden.
Das ist was halt
extrem schade ist.
Das ist halt wirklich die Frage.
Und deswegen weiß ich es hier nicht. Es ist halt keine Secret Lair.
Ja.
Es ist ein externes Produkt. Es wurde nicht gesagt. Ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen, ob gesagt wurde, dass die in Universes Within kommen.
Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie, sag ich mal, zumindest die Karten, also gerade mit dem Warhammer 40k-Ding oder jetzt auch Doctor Who, wenn es da individuelle Karten gibt, die halt besonders gefragt sind in Commander oder Vintage oder sowas oder Legacy, dass sie dann wirklich diesen Karten mindestens mal ein Universes Within-Treatment geben. Ich weiß jetzt nicht, ob zum Beispiel Dining Room, was jetzt hier in dem Cluedo-Set drin sind, was einfach nur ein Uncommon-Tabland dran ist, was für Rot und Grün
hat. Ja, es wird kein Format All-Star sein.
Genau, das brauche ich jetzt vielleicht jetzt nicht so. Da ist auch fein, wenn das halt Universes Beyond bleibt. Aber ich gebe dir komplett recht, wenn jetzt gerade dieser Commander Mustard, das ist halt schon ein Legendary Creature, auf den ich irgendwie Bock hätte, den zu spielen. So. Also es ist halt ein 5-Mana, 3 generische, ein rotes, ein weißes für ein 5-5 Legendary Creature Human Soldier mit Wachsamkeit und andere Soldaten, die du kontrollierst, haben Wachsamkeit, Trampel und Haste. Und für 4 Mana kann man den aktivieren. 2 generische, ein rotes, ein weißes. Bis zum Ende des Zuges haben Soldaten, die du kontrollierst, immer wenn diese Kreatur angreift, machst du einen Schaden zum Defending Player. Das ist schon ein ziemlich krasser Soldier Commander für halt eben so diese Agro-Go-White-Decks. Also wenn der jetzt exklusiv bleiben würde in dieser Cluedo-Box, fände ich das mega schade. Auf der anderen Seite wissen wir auch noch nicht, ob es alle Karten, die jetzt zum Beispiel für dieses Cluedo-Set angekündigt werden, ob die auch in jeder Cluedo-Box drin ist. Weil dann könnte man auch so einen Moment haben, wo man sagt, okay, Commander Mustard wird gar nicht random sein, ob man den zieht oder nicht, sondern der ist garantiert in jeder Box drin. Und dann könntest du der umgekehrte Effekt sein, dass die 5000 Mal irgendwie oder super häufig halt einfach da ist und es halt für immer eine 50-Cent-Karte bleibt, ne? Aber ja, das sind halt so die ganzen Fragen, die man sich
halt
stellt.
Ja, das ist auch nicht gesagt, oder? Kann ich mir Cluedo Booster auch ohne diese Box kaufen, wenn ich jetzt sage, ich habe Bock einfach auf Booster aufmachen? Diese Karten kann man wahrscheinlich relativ leicht Universe Within nachdrucken. Bei den Warhammer-Dingern ist es tatsächlich ein Problem, weil die ja Kreaturtypen haben teilweise, die Wizards gar nicht gehören.
Ja.
Also sowas wie Astartes oder so.
Ja.
Oder Necron. Das ist ja einfach, das gehört ja einfach Games Workshop. Da kann ja Wizards das gar nicht reprinten. Da müsste man dann irgendeine andere Lösung finden, wie dieses, keine Ahnung, wie so ein Godzilla-Treatment, wo man halt sagt, dieser Kreaturentyp ist eigentlich dieser andere Kreaturentyp. Also,
ja, das wird auf jeden Fall, eine Herausforderung, wie sie das halt machen.
Das wird Probleme machen.
Ja.
Ja. Ja, abgesehen davon, keine Ahnung, also bei solchen Sachen, die in keinem Format gespielt werden, ist mir das auch egal.
Mhm.
Aber ja, wenn es halt irgendwie coole Commander sind oder eine Karte, die ich vielleicht für Cube haben will oder so.
Ja.
Und ich muss mir dafür eine komplette Box kaufen oder halt in 2 Jahren, wenn das Ding nicht mehr auf dem Markt ist, habe ich halt einfach die Arschkarte gezogen. Das wäre schade.
Total.
Das wäre sehr
Ich meine, alternativ könnten die
Ich glaube nicht
Ja.
Ich glaube nicht, dass die IP-Verträge das zulassen, dass Wizards die einfach in 2 bis 5 Jahren einfach noch mal auf die Liste zum Beispiel setzen.
Ja.
Weil das ist ja nicht deren IP. Also da müsste man dann schon wieder Universes Within Karten draus machen.
Ja, das stimmt.
Um das zu machen.
Also ich meine, es könnte auch sein, dass diese Cluedo-Karten zum Beispiel auch in Collector-Booster auftauchen können, was das Problem auch in gewisser Weise aushebeln würde. Weil dann kann man sicher gehen, dass wahrscheinlich genügend da sein werden, so zumindest für jetzt die nächsten Jahre so. Aber lass uns mal abseits von dem Cluedo-Problem mal auf noch so 1-2 Karten aus dem Mainset rangehen, weil es sind auch Reprints hier drin, die zumindest für Pioneer und Explorer richtig Big News sind. Und zwar wird hier Lightning Helix reprinted. Also das quasi Lightning Strike in Rot-Weiß für eben macht 3 Schaden zu Any Target und man bekommt 3 Leben dazu. Ein ikonischer Modern Burn Spell, auch schon quasi gespielt, solange es halt eben Burn gibt im Format in Modern. Wie krass ist, dass wir Lightning Helix ins Format bekommen für Pioneer und Explorer?
Ist das denn, sind diese, ach so, ah, okay, ich bin, ich war gerade noch bei
Clodius. Ach so, dachte, nein, das sind doch keine. Deswegen, Pioneer. Ich meine, jetzt halt so ein bisschen Mainset okay. Reprints, ja. Weil da wird's halt, glaube ich, schon krass werden.
Du hast recht. Das, da sieht man mal, wie abgefuckt ich im Kopf bin, weil ich war nämlich gerade da, Moment, Cluedo ist doch das gar nicht.
Ja.
Ach so, wir sind bei Murders of Karloff Manor. Ja. Aber warte mal, Lightning Helix wurde doch jetzt auch erst in Ravnica Remastered reprinted.
Ja.
Aber das ist natürlich gar nicht standardlegal.
Genau.
Und das Set ist standardlegal. Wow, das ist alles so kompliziert, Leute. Wie behalten wir da den Überblick? Okay,
es ist wirklich ein Fulltime-Job, da den Überblick zu behalten.
Sorry für diesen für diese Verwurschtelung.
Ja, kein Problem, kein Problem.
Ja, das wird sehr spannend, glaube ich. Da wird sich zeigen, ob das ein Boros-Burn-Deck sich rausbilden kann. Weil ja, das ist natürlich eine extrem starke Karte, die ja auch in Modern Burn zum Beispiel gespielt wird.
Ja.
Deswegen, also stark genug wird sie schon sein. Die braucht bloß die richtige Shell, glaube ich.
Ich glaube auch.
Vor allen Dingen ist das natürlich ziemlich cool.
Vor allen Dingen, ich finde es halt spannend. Also gerade Lightning Helix ist sowas, was man in der Historie von Modern in allerlei Decks gesehen hat. Ich meine, Modern Burn, wie du schon meintest, ist so das ikonischste Beispiel, wo es halt sehr prominente Fälle gibt, wo das so in Pro Tour Finale gespielt wurde. Beide Spieler haben irgendwie Lightning Helix auf der Hand, aber sind Burn Decks so. Da gibt's richtig ikonische Fälle.
Aber ja, man muss gucken, wer es zuerst spielt.
Genau. Aber auf der anderen Seite.
Ja.
War das halt auch ein sehr beliebter Part in sowas wie Jeskai Control Decks, um halt eine Kreatur zu removen, gleichzeitig Leben dazu zu bekommen. Also ich glaube, das könnte eine sehr versible Karte sein, die halt Pioneer, also ich meine Standard natürlich, aber auch Pioneer und eben Explorer ganz schön erweitern wird, gerade für diese Boros-Decks, die ja jetzt gerade auch schon echt, gerade mit so Convoke und auch da gibt's ja die Heroic-Decks, die so auf Pump-Spells bauen. Ich glaube, wenn die noch so einen versiblen Removal-Spell dazu bekommen, das kann richtig, richtig gut sein für diese Decks, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wie du schon sagst, es ist eine sehr vielseitige Karte, die in verschiedensten Strategien gespielt werden kann. Also als Removal in einem Control-Deck natürlich und um am Leben zu bleiben. Also quasi die Boros-Variante von einem Absorb. Von daher, ja, genau, du hast recht. In sehr vielen Decks wird sie zumindest ausprobiert werden.
Genau.
Gehe ich davon aus. Ja, finde ich ziemlich cool.
Ja, auf jeden Fall.
Hier der Wojak Investigator,
ja.
Den wir haben, ist ja ein 3-Mana-Engel. Und wir haben ja auch ein sehr prävalentes Engel-Deck, zumindest in Explorer,
ja.
in Pioneer. In
Pioneer auch, tatsächlich.
Ich glaube auch, ne?
Ja
also weiß ich nicht, ob der da reinslottet, aber es ist natürlich eine ziemlich gute Card-Draw-Engine in Weiß.
Total, was ja nicht so häufig auch ist.
Wenn der einfach mal ein paar Runden liegt, ja.
Genau, und vor allen Dingen, es mangelt halt so ein bisschen in den Engel-Decks, was ich mir habe sagen lassen, an guten Three-Drops. Man spielt da auch teilweise diesen 3-Mana-Common-Engel.
Skyclave Apparition wird man spielen.
Genau.
Wird gespielt in dem 3-Mana-Slot. Aber ja, du hast recht, das ist
Also es gibt schon ziemlich coole Sachen. Wir haben auch zum Beispiel eine neue Aurelia mit in dem Set, die auch einiges kann. Ich bin auch ein bisschen überrascht von den Commons und Uncommons. Wir haben hier zum Beispiel sowas wie Demand Answers. Ein 2-Mana, ein generisches, ein rotes für eine Instant, die als zusätzliche Kosten muss man ein Artefakt sacrificen oder eine Karte discarden und dann 2 Karten ziehen. Das ist eine geupgradete Cathartic Reunion. Oder auch sowas wie Not on My Watch, ein 2-Mana Instant, der eine angreifende Kreatur exilt. Also, ich habe das Gefühl, auch gerade in Commons und Uncommons, da wird nochmal ordentlich rangezogen, was so das Power-Level angeht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ziemlich Bock auf Murders in Karloff Manor. Ich glaube, das kann ein richtig cooles Set sein, was ähnlich wie Lost Caverns of Ixalan, meiner Meinung nach zumindest, halt wirklich die Power-Levels richtig setzt, dass es halt für mehrere Formate spannend bleibt, herum zu experimentieren. Lightning Helix ist so ein typischer Fall von, habe ich mega Bock, in Pioneer drumherum zu brauen und die in meine Decks zu slotten, sobald ich die Farben habe, aber trotzdem auch die neuen Karten, wie zum Beispiel auch der neue Rakdos, der ist vielleicht ein bisschen teuer, aber auch einfach sehr exciting vom Text. Also, ich weiß nicht, wie siehst du denn Murders of Karloff? Ja. Ist das was du, wo du richtig Bock drauf hast? Oder geht das auch da wieder so ein bisschen im Magic Overload auch ein bisschen unter?
Es kommt ja erst nächstes Jahr. Ich mache mir da jetzt dieses Jahr noch gar nicht so großen Kopf drüber. Das kommt ja erst Anfang Februar raus. Das heißt, wir haben ja noch knapp 2 Monate Zeit, uns darauf zu freuen. Ich finde es gut. Ich finde das Thema gut. Ich mag solche Detektiv-Filme, Serien. Ich bin ja auch großer 3-Fragezeichen-Fan.
Davon können sie mal eine Secret Lair machen, oder? Secret Lair 3-Fragezeichen.
Das ist die Sache. Wir haben ja, 3-Fragezeichen ist ja leider ein deutsches Phänomen. Ja. Obwohl es ja in Amerika angefangen hat. Und es spielt ja auch in Kalifornien und so, aber das ist dieser 3-Fragezeichen-Hype ist ein rein deutsches Phänomen. Wir haben ja die Meddling Youth zum Beispiel als Karte hier im neuen Set. Und woran das anspielt, ist natürlich Scooby-Doo.
Ja, das ist mit dem Maskieren.
Es sind halt diese Detektivkinder, die halt Verbrechen aufklären und Leuten die Maske runterziehen und so. Und natürlich ist Scooby-Doo die Referenz, aber für mich sind es die 3 Fragezeichen, die da abgebildet sind. Und
sehr cool.
Das ist schön, weil es gibt halt viele, viele Interpretationen und viel, was man in diesem Genre machen kann. Sehr viele schöne Tropes und sehr viele schöne Bilder, die man heraufbeschwören kann.
Ja.
Und deswegen, ich freue mich da sehr drauf. Ich bin gespannt drauf, was sie machen.
Ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. Wie seht ihr das? Habt ihr Bock auf Murders of Karloff Manor? Was sagt ihr zu den ersten Previews, die wir jetzt bekommen haben? Sagt ihr, boah, das ist, kann alles noch ein bisschen Zeit haben. Ich bin erstmal noch im Weihnachtsfieber. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Secret Lair X Doctor Who Regenerations ist das hoffentlich, Fingers crossed, Daumen gedrückt, letzte Secret Lair für dieses Jahr. Wir bekommen 5 neue Karten aus dem Doctor Who-Universum. Ich glaube, die basieren alle auf das 60 Jahre Doctor Who Special, habe ich zumindest in der Beschreibung gelesen. Ich weiß nicht, ganz kurz, wie ist dein Zusammenhang mit Doctor Who? Hast du es geguckt? Bist du da irgendwie Fan? Oder ist das eher was, wo du sagst, ist dir dann eher dann doch fern?
Also, ich habe irgendwann mal angefangen, Doctor Who zu schauen. Und dann halt aber neuere Episoden. Ich weiß aber auch nicht, welcher Doktor das war. Vielleicht der 9. Aber ich bin echt nicht reingekommen, weil das war mir immer so ein bisschen zu albern irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also, ich mag Sci-Fi sehr gern, aber irgendwie ist, ich weiß auch nicht, irgendwie ist mir das so ein bisschen zu corny.
Ja.
Und ich finde das aber ganz toll, dass es dieses Universe Beyond gibt, weil ich weiß, dass es sehr, sehr viele Doctor Who-Fans gibt und ich möchte auch überhaupt niemandem das irgendwie schlecht machen oder so. Es ist einfach nicht mein persönlicher Geschmack.
Ja.
Aber ich habe auch schon coole Karten da drin gesehen, auch in den Commander-Decks davor, wo ich gedacht habe, ja, das ist doch ganz nett. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie die heißen, weil keine Ahnung, ich weiß nichts von Doctor Who. Ich kenne irgendwie die Daleks und die Cybermen und so, aber ansonsten habe ich absolut keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer diese Personen sind, die wir da in der Secret Lair sehen.
Ja, eben. Also mir geht's
da. Der Celestial Toymaker sieht aus wie Neil Patrick Harris. Ansonsten weiß ich da nicht.
Ich glaube, es ist sogar Neil Patrick Harris. Ich meine, das werde ich mal bei Twitter tatsächlich gelesen, dass da jemand meinte, jetzt nachdem wir Jeff Goldblum als Magic Karte haben und Samuel L. Jackson, haben wir jetzt auch Neil Patrick Harris als Magic Karte. Aber ja, wie du schon meintest, es ist eine Secret Lair mit 5 Karten. 5 mechanisch einzigartigen Karten, die sich auch thematisch ziemlich gut zu den Commander-Decks ergänzen, würde ich mal so sagen. Also ohne jetzt auf jede Karte individuell nochmal einzugehen, haben wir zum Beispiel halt eben Rose Noble, die auch eine Doctor's Companion ist, also diese weirde Partner-With-Thematik, wo man, wenn man einen Time Lord Doctor als Commander hat, kann man einen Doctor's Companion quasi auch als Second Command haben für sein Commander-Deck. Und der sagt halt zum Beispiel, oder sie sagt in dem Fall immer, wenn du einen Doctor-Spell oder eine Kreatur mit Doctor's Companion castest, ziehst du eine Karte. Und das finde ich schon, ist ein ziemlich starker Effekt, wenn du so ein, so ein Full-on Doctor Who Tribal-Deck quasi baust, mit allen Doktoren irgendwie mit drin.
Ja.
Das kann schon echt so eine ganz gute Card-Draw-Engine sein in der Command-Zone. Und lässt sich dann auch ganz gut mit zum Beispiel dem 14th oder 15th Doktor kombinieren. Also auch zwei Charaktere, die müssen halt jetzt wirklich aus den neuesten Staffeln sein, weil ich kenne teilweise die, ich glaube, 19, 11. Doktoren. Da habe ich so ein bisschen hier und da mal eine Folge gesehen, hier und da mal irgendwie in YouTube-Videos Referenzen dazu gesehen, aber die beiden Gesichter sind mir komplett neu. Also
der 14. ist David Tennant, oder?
Das kann gut sein. Also es sind alles nur Mutmaßungen von meiner Seite aus. Aber okay. der ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein ganz guter Doctor Tribal Deck Commander. Zum einen hat er in seinen Mana-Kosten alle vier Mana-Symbole. Genau, der glaube ich, alle Doktorenfarben abbildet. Eine 3-4 Legendary Creature Time Lord Doctor, auf jeden Fall. Und immer wenn man diesen Spell castet, kann man die obersten 14 Karten der Bibliothek aufdecken. Alle Doktorenkarten, die revealed werden, kommen in den Friedhof und der Rest unter die Bibliothek in einer zufälligen Order. Und dann kann der 14. Doktor das Spielfeld betreten als eine Kopie einer Doktorenkarten in deinem Friedhof, die diese Runde quasi dahingelegt worden ist. Und sie bekommt halt Haste. Also der 14. Doktor an sich ist gar nicht wirklich eine Karte, das ist einfach ein Copy-Commander sozusagen für deine Timelord-Doktoren. Ich weiß nicht, wie findest du diese Mechanik? Ist es so der runde Abschluss für diese Doctor Who-Thematik oder denkst du, das ist jetzt ein bisschen viel auch mit dieser Doctor Who-Thematik?
Also, ich hab mehrere Meinungen. Ich glaube, dass ich, wie gesagt, ich weiß nichts über diesen 14. Doktor, aber ich meine mich zu erinnern, dass der Doctor Who ja mehrere Inkarnationen immer hat. Ne?
Ja, genau.
Also es ist ja quasi immer die gleiche Person, die sieht bloß immer ein bisschen anders aus. Von daher ist es schon einigermaßen flavorful, wenn du halt sagen kannst, ich spiele den aber als die siebte Inkarnation oder so, wenn ich den siebten Doktor im Friedhof habe. Es ist quasi so ein bisschen sagst du dann, wer dein Commander sein soll, on the go. Also finde ich auch ganz flavorful. Abgesehen davon finde ich dieses Doctor's Companion, diese Mechanik, finde ich sehr gut.
Ja.
Ich finde, es ist eine sehr, sehr gute, abgeschwächte Variante von Partner. Und ich finde, Partner ist eine fantastische Mechanik. Sie ist bloß zu stark.
Ja.
Also sie ist so wie sie ist. Wir sehen, wenn wir uns CDH angucken oder so, es ist immer irgendwie Thymna und Kraum oder Thymna und Thrasios oder so. Du baust dir zu schnell zu gute Pärchen zusammen. Wie das hier ist halt, bis auf den 14th Doctor konntest du dir maximal dreifarbige Pärchen bauen mit diesem Ding. Das heißt, der 14th Doctor bricht es wieder so ein bisschen. Das heißt, da finde ich ihn wieder ein bisschen zu doll, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil dann kannst du wieder, ich glaube, es gibt keinen schwarzen Doctor's Companion, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube schon, tatsächlich.
Das heißt, dann kannst du fünffarbigen Doctor Tribal bauen.
Krass.
Ist wahrscheinlich nicht super stark, aber es ist halt irgendwie, ich finde, es gibt genug fünffarbige Commander. Ich finde aber an dieser Partnermechanik, und das fand ich auch sehr, sehr gut in mit der Stranger Things Secret Lair.
Friends
hatte
forever.
Dieses Friends Forever, was quasi Partner war, aber halt nur mit anderen Leuten, die Friends Forever hatten. Das heißt, der Pool an Partner Karten war sehr, sehr eingeschränkt. Aber du konntest dir trotzdem quasi dein ist so Build Your Own Commander.
Ja.
Es ist so ein bisschen, ja, ich möchte diese drei oder vier Farben spielen, also kombiniere ich diese zwei Karten zusammen. Das finde ich cool, weil Commander ist halt generell dieses Format, wo du dir alles selber ausdenken kannst, wo du dir dein Deck selber so kreierst, so stark und so schwach, wie du möchtest, mit den Kartenvarianten drin, die du möchtest, und wo deine Pet-Cards, die du einfach geil findest und sie sind vielleicht gar nicht so stark, zu Hause haben können. Und deswegen fand ich diese Mechanik, diese Partnermechanik vom Ding her immer cool.
Voll.
Weil ich habe gedacht, ja, cool, ich möchte diese zwei Figuren zusammenspielen und die haben ja, genau, also ich steck mir quasi was zusammen, ja, und das ist dann mein Commander. Das fand ich immer sehr ansprechend.
Ja, absolut.
Das war halt zu stark. Und deswegen bin ich großer Fan von diesem Doctor's Companion oder eben Friends Forever,
ja,
wo man sagt, okay, das ist quasi das, aber du da kannst nicht alles mit allem kombinieren, ja, sondern halt nur das. Und das finde ich gut. Ich finde es auch gut, wenn die in vielen Sets und jetzt in Lost Caverns of Ixalan Commander gab es ja auch wieder einen neuen Partner-Commander, nämlich diesen Papagei, diesen Francisco.
Ja.
Und da gehen gleich wieder alle Braulampen an irgendwie,
ja,
und man sagt, ah, mit wem könnte ich, kann ich Francisco und Thrasios zusammen spielen oder kann ich den irgendwie mit Kraum zusammenspielen? Und es ist cool.
Voll.
Einfarbige Partner-Commander, yes please, zweifarbige Partner-Commander, bitte nie wieder. Ja,
das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall.
Das ist so mein Ding zu dieser Thematik.
Genau, und vor allen Dingen, also ich glaube, das Einzige, was mich an der Secret Lair so ein bisschen stört, ist, dass das halt wieder mechanisch unique Karten sind, die sehr gut mit den Commander-Decks funktionieren, die in der Secret Lair outgesourced sind. Also gerade dieser 14. Doktor, der bricht das für mich so ein bisschen, das wäre ein optimale Karte gewesen, die man in die Commander-Decks packen müsste, halt für die Brauer, denn das war ziemlich schön. Es gab zwar Collector-Booster zu Doctor Who, aber alle Karten aus dem Set konntest du durch die Commander-Decks quasi haben. Also wenn du einmal jedes Commander-Deck hast, hast du alle Doctor Who-Karten gehabt.
Ja.
Und mit diesem Secret Lair wird das jetzt wieder aufgebrochen und man muss jetzt wieder sich die Sachen bestellen. Das Ding kostet 44,99 Euro in Non-Foil und 54,99 in Foil. Das kommt erst am 26. April 2024, soll das ungefähr rauskommen. Also man muss wieder echt einige Monate dann warten, bis es da ist.
Ja.
Und das wirft dem Ganzen so ein bisschen einen sauren Beigeschmack mit ein. Und das vielleicht an der Stelle zu der Secret Lair Drop. Die Karten an sich sind cool. Kann man sich ja vielleicht, um es mal zu testen, auch mal proxen und mal gucken, wie das funktioniert. Vielleicht muss man ja gar nicht die Secret Lair kaufen für diese einzigartigen Karten. Aber ja, eine sehr schöner Abschluss für diese Doctor Who-Geschichte. Aber mit Blick auf die Uhr sind wir auch schon am Ende von der Folge 222 von Radio Ravnica angekommen. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zum Rest des Jahres Radio Ravnica. Und zwar ist das jetzt, Tim, mit dir so die letzte klassische News-Ausgabe von Radio Ravnica für das Jahr 2023. Also die nächste Folge wird eine Special-Folge sein, wo wir ganz groß das Thema Local Game Store besprechen werden. Also freut euch schon mal darauf. Danach gibt's dann noch eine kleine Recap-Folge. Je nachdem, wie das halt so ist mit der Situation mit Marc, würde ich das mit Marc aufnehmen. Ansonsten ist das so eine kleine Solo-Folge. Und dann haben wir quasi das Jahr 2023 mit Radio Ravnica schon hinter uns gebracht. Ich weiß noch nicht, ob es danach eine kurze Pause gibt. Je nachdem, wie es halt mit Marc steht, wird es dann im nächsten Jahr wahrscheinlich so in der dritten oder vierten Woche erst losgehen. So eine kleine Produktionspause würde ich mir dann doch schon mal gönnen im Januar. Aber nur damit ihr da upgedatet seid, also in der nächsten Woche keine News, dafür eine Special-Folge zum Thema Local Game Store und eine kleine Ankündigung, auf die ihr euch schon mal freuen könnt für nächstes Jahr. Aber natürlich an dieser Stelle auch der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, die wir in Radio Ravnica beantworten wollen oder sollen, dann schreibt uns gerne im Discord, im Ask Us Anything Thread. Könnt ihr jede Frage zu uns als Person oder halt zu Magic the Gathering stellen und wir gehen da bei Zeiten eben drauf ein. Wenn ihr uns supporten wollt, gerne den YouTube-Kanal abonnieren, gerne bei Spotify abonnieren und 5 Sterne geben, wenn es euch denn gefällt. Auch Tims YouTube-Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch Sachen, die du hier pluggen möchtest von deinen Projekten?
Naja, also wenn ihr mich über Magic reden hören wollt, dann checkt ihr meinen YouTube-Kanal aus. Ich kann unbiased sagen, ich finde es sehr empfehlenswert. ansonsten bin ich ja eigentlich Illustrator und Comiczeichner. Das heißt, wenn ihr meine anderen Socials auschecken wollt, zum Beispiel Twitter-X oder Instagram oder Blue Sky, da findet ihr dann auf jeden Fall ein bisschen mehr Artworks von mir. Könnt ihr auch auf jeden Fall gerne mal reinschauen, wenn euch das interessiert, was ich so mit meinem Stift mache.
Genau, und sonst drawing-cards.com, das ist immer noch aktuell, ne?
Das stimmt, drawing-cards.com, da zeichne ich Magic-Karten.
Genau, ziemlich cool, wenn ich dazu fügen kann.
Meine Versionen davon, wie ich mir das vorstelle, wie die aussehen können.
Genau, schaut da gerne beim Tim vorbei, der macht wirklich fabelhafte Dinge, also folgt ihm da auch auf den Socials und seid da up to date mit seinen letzten Meinungen und Artworks, die er da kreiert. An dieser Stelle natürlich nochmal vielen Dank an Holy für das Sponsoring, auch diese Woche, wenn ihr da mal selbst reinschauen wollt, weareholy.com/radioRavnica und den Code Ravnica10 bzw. Ravnica5 spart ihr 10% bzw. 5 Euro auf eure Einkäufe und unterstützt dabei uns indirekt. Einen besonderen Dank an der Stelle an unsere Patreon-Unterstützer und die Gold-Unterstützer, die ich hier shoutouten möchte, sind da BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und nochmals vielen Dank, Tim, dass du diese Woche dabei warst bei Radio Ravnica.
Sehr gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche mit, wie gesagt, der Special-Folge zum Thema Local Game Store wieder. Und bis dahin, haut rein, bis dann. Ciao.
Tschüss.